Setz dich aufs Sofa, mach das Licht aus und nimm dir Popcorn. Du hast es geschafft zu einer neuen Folge von Ganz großes Kino, deinem Filmpodcast von Filmfans für Filmfans. Ja, das Thema unserer heutigen Folge: Verfolgungsjagden in Filmen. Wie sind wir darauf gekommen? Sebastian, du hattest mir letztens von einem Film erzählt, in dem eine Verfolgungsjagd vorkam und du fandst die sehr gut. Und daraufhin kamen wir so ins Grübeln, was macht das eigentlich aus? Eine gute Verfolgungsjagd, eine spannende Verfolgungsjagd. Bevor wir da jetzt genauer reingehen, vielleicht mal als kleine Aufgabe an unser Publikum: Wenn ihr an Verfolgungsjagden denkt, habt ihr da aus dem Bauch heraus ganz spontan direkt eine, die euch so im Kopf hängen geblieben ist, wo ihr sagt, boah, das ist super, als ich die gesehen habe, das hat mich umgehauen? Überlegt mal kurz und dann vielleicht eben einmal zu dir, Sebastian. Was für ein Film war das, den du gesehen hattest und warum fandest du die Verfolgungsjagd darin so gut?
Welchen Film habe ich gesehen? Das war der, wie soll ich sagen, der Heist-Film, der Heist-Thriller Ronin mit, jetzt wollte ich DiCaprio sagen.
Robert De Niro.
De Niro. Mit Robert De Niro.
Und Jean Reno.
Und Jean Reno, genau. Ein sehr europäischer Film, der mich vor allem begeistert hat im Sinne der Verfolgungsjagd, weil er es gut schafft, Geschwindigkeit einzufangen. Es sind Verfolgungsjagden eigentlich fast immer in einer Stadt oder so an einer Steilküste oder so etwas. Er fängt unheimlich gut Geschwindigkeit ein, viel besser als andere, auch moderne Filme das tun, und auch die Gefährlichkeit, und da geht unheimlich viel auch an Autos kaputt und nichts davon ist CGI. Das ist ja auch ein neuer Trend, no CGI, wobei heute ist ja alles CGI, aber es darf nicht mehr wie CGI aussehen. Aber damals war das noch echter Blechschaden in den, ich glaube, Anfang der 90er ist der Film.
Ende
der 90er?
Ja, 98.
Ach, so spät. Ja, aber ich finde ihn einigermaßen zeitlos und, wie soll ich sagen, irgendwie hatte das so eine wirklich überzeugende Gefährlichkeit bei der Raserei. Es gibt so, mir ist in der Vorbereitung ein Songtext dazu eingefallen von Wir sind Helden. Und da heißt es in einer Liedzeile: Wo Geschwindigkeit ist, da will der Mensch auch den Knall.
Und sehr gut.
Und das ist, glaube ich, etwas, worin auch ein gewisses Vergnügen liegt. Ich meine, wenn wir mit solchen Verfolgungsjagden zu tun haben, dann macht man da ja etwas, was man sonst nie tun kann mit seinem eigenen Auto, aber vielleicht gern mal würde. Gerade wenn ich an diese vielen hupenden Menschen denke, die im Straßenverkehr sich als Fahrlehrer aufspielen und andere Verkehrsteilnehmer belehren, das sind ja gerne solche Kandidaten.
Die würdest du gerne mal durch die Innenstadt jagen.
Ja, genau. Nee, aber das sind, glaube ich, auch welche, die das selber gerne würden und daran ein gewisses Vergnügen haben. Ja, aber ich meine, Räuber und Gendarm, das ist das alte Spiel, ne? Jagen und gejagt werden, und wer schafft es?
Das ist ja witzig, dass du das jetzt auch sagst, denn mir ist das auch eingefallen, Räuber und Gendarm. Haben wir natürlich damals als Kinder auch gespielt. Erstmal, gut, das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber irgendwie ein komischer Titel, Räuber und Gendarm. Ich weiß gar nicht, ob mir damals als Kind bewusst war, was ein Gendarm ist. Also es ist, naja. aber da das ja so verbreitet ist, hat sogar seinen eigenen Wikipedia-Artikel. Ich weiß nicht, etwas übertrieben gesagt, steckt es vielleicht in unseren Genen, andere Leute zu jagen oder gejagt zu werden, beziehungsweise Freude daran zu finden, sich zu verstecken, abzuhauen, jemanden knapp zu erwischen oder knapp erwischt zu werden, ist anscheinend sehr unterhaltsam. In so einem Film wie Ronin, den ich mir dann auch nochmal angesehen habe, ist ja dieses, gerade das Realistische, hast du ja auch schon angesprochen, irgendwie so faszinierend. Keine Computertricks, und man hat das Gefühl, da geht's wirklich um was. Aber ist jetzt der Realismus wirklich das Entscheidende? Ich habe mir noch einen anderen Film angesehen, den ich auch schon kannte, aber jetzt zum Glück zum zweiten Mal angesehen, denn der ist auch richtig gut. Mad Max Fury Road von 2015, der vierte Teil aus der Mad Max-Reihe. Ist es eine Fortsetzung? Ist es ein Remake? Naja, kein richtiges Remake. Es ist eine eigenständige Story, ein Reboot, könnte man vielleicht sagen. total abgefahren. Wenn man nach Realismus guckt, dann wird man da nicht so viel finden. Aber trotzdem funktioniert diese Verfolgungsjagd, und der Film ist ja im Grunde eine einzige Verfolgungsjagd, funktioniert es super.
Obwohl ich hier sagen muss, ich hacke jetzt hier mal kurz ein, obwohl ich sagen muss, die Verfolgungsjagd hätten wir vielleicht in unserer Folge über Züge mit aufnehmen sollen. Es hat die meiste Zeit eher was von Kämpfen auf einem Zug. Denn es gibt ja kein, dass man Haken schlägt in irgendeine Schlucht rein oder, na doch, eine Schlucht gibt es schon, aber es ist eigentlich immer nur das Geradeausfahren und dann das von hinten oder von der Seite angegriffen werden, aber nicht unbedingt mit den Autos, sondern durch Menschen. Und irgendwie hat das eher sowas wie das Kämpfen auf einem Zugdach.
Sicherlich ist da auch ganz viel davon drin, vielleicht auch am meisten. Trotzdem, die sind immer in Bewegung, und es ist ja eine Flucht, die Max und die Furiosa da machen. Deswegen finde ich, passt das schon ganz gut. Ich war selbst überrascht von mir, da ich den Film ja schon kannte und jetzt ihn zum zweiten Mal gesehen habe. Ich habe irgendwann während des Films gemerkt, oh, ich bin ein bisschen angespannt. Ich habe mitgefiebert. Und das ist ja wirklich was ganz Tolles, wenn einem das bei einem Film passiert. Das letzte Mal, als mir das passiert ist, das war beim letzten Top Gun-Film im Kino. Da habe ich auch überhaupt nicht damit gerechnet. Aber als dann der letzte Kampf kam, saß ich relativ angespannt in den Kinositzen. Super, wenn man so mitfiebern kann. Und Mad Max schafft das hier sehr gut. Und dabei ist der ganze Film so abgefahren. Ich habe vor ein paar Tagen einem Freund davon erzählt, dass ich den nochmal gesehen habe. Der kannte den noch nicht, wusste aber ungefähr, um was es in der Mad Max-Reihe geht. Und dann habe ich noch ein paar Sachen erzählt von Fury Road. Und dabei wurde mir bewusst, wie bekloppt das eigentlich ist, was ich da erzähle. Also eigentlich bestimmte Elemente, die da drin sind, wenn man die nur so erzählt, ist es fast schon so ein bisschen Fremdschämen, wie bescheuert das ist. Aber der Film schafft es daraus, so eine in sich geschlossene Welt zu machen, die total gut funktioniert.
Sie ist super visuell ausgelegt und deswegen kann man sie nicht erzählen.
Ich kann Ihnen nur empfehlen, wer den noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch an. Der ist super.
Würdest du sagen, es gibt einen Unterschied zwischen amerikanischen und europäischen Verfolgungsjagden?
Gute Frage. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber ist es vielleicht eher ein Unterschied zwischen alten und modernen Verfolgungsjagden? Wobei ich jetzt keine moderne europäische Verfolgungsjagd kenne. Mir fällt jetzt jedenfalls spontan keine ein. Ja, wenn man mal eben ein paar Jahrzehnte zurückgeht, schon noch weiter als Ronin, aber wenn man sich sowas anguckt, letztens habe ich den ersten Rambo nochmal gesehen. Da flieht er dann ja vor dem Sheriff in die Berge auf einem Motorrad. Und das ist auch so, das ist sehr realistisch dargestellt. Könnte man sagen, europäisch. Es passt natürlich vom Setting her überhaupt nicht. Es ist halt eben Amerika, amerikanische Landschaft, amerikanischer Sheriff. Aber es ist nichts übertrieben Amerikanisches im Sinne von super viele Explosionen. Das kommt erst am Ende des Films. Aber in dieser Verfolgungsjagd würde ich sagen, nee. Naja, wir haben ja sozusagen zum Beispiel in dem Film The Italian Job haben wir einen amerikanischen Film, der in Europa spielt und schon eine recht amerikanische Verfolgungsjagd mit den Mini Cooper, du erinnerst dich, wo sie da drei Mini Cooper in drei unterschiedlichen Farben haben und dann versuchen sie dem Edward Norton die Goldbarren abzujagen. Das ist vom Feeling her ganz was anderes als Ronin zum Beispiel. Denkst du denn, da ist ein Unterschied zwischen diesen beiden?
Das habe ich mich gefragt in der Vorbereitung, ob es da einen gibt. Und zwar einfach aufgrund der Tatsache, wie die Landschaft beschaffen ist, wie typische Autos beschaffen sind aus der jeweiligen Region und was man so für ein Ideal hat. Und wenn man mal an die Amerikaner denkt, die ein sehr weites Land sind, das hast du in der letzten oder vorletzten Folge auch gesagt. Amerika ist ein sehr weites Land mit auch sehr vielen Autobahnen, die einfach nur oder Landstraßen, die einfach nur schnurgerade ausführen. Und es gibt übermotorisierte, sehr große Fahrzeuge, die aber quasi nie schnell fahren dürfen, aufgrund ihrer Gesetze. Da habe ich das Gefühl, dass Verfolgungsjagden sich gern daran anlehnen, dass die einfach nur darum gehen, wer kann schneller fahren, ja, weil der Geschwindigkeitsaspekt für die irgendwie ein anderer ist und gerade mit den übermotorisierten Autos, die man nie ausfahren darf, und dann geht es einfach darum, wer kann schneller fahren, und dann fahren die immer nebeneinander her, Und dann ist das so ein bisschen wie The Fast and the Furious, wie so ein Autorennen, wo es dann nur darum geht, wer schaltet dann an der richtigen Stelle, aber nicht so sehr mit den Gegebenheiten einer komplexen Straßensituation umzugehen. Also es gibt Ausnahmen, wo Verfolgungsjagden in Städten stattfinden, aber auch dort ist es eher nur, wer schlittert am schönsten um die Kurve. Aber bei europäischen Filmen habe ich eher das Gefühl, da geht es viel mehr um das Thema Enge. Da geht es darum, komme ich irgendwo noch durch oder nicht? Super schmale italienische Straßen, wo gerade noch so ein Moped durchpasst, oder steile Küstensachen, wo du immer die Gefahr hast, irgendwie nicht nur in den Gegenverkehr, also da hat man auch mehr Verkehr generell, habe ich immer das Gefühl, bei europäischen Verfolgungsjagden. Du hast den Gegenverkehr, du hast den, mit dem du durch die Verfolgungsjagd hast, und dann auch noch die Gefahr, von der steilen Küste runterzufallen. Da geht es weniger darum, ob das einzelne Auto schnell fahren kann, sondern ob der Fahrer gut ist und situativ damit umgeht. Und ich glaube, selbst wenn es diesen Unterschied nicht so richtig gibt, gibt es ihn für Hollywood, glaube ich, schon. Weil ich glaube, amerikanische Filme, die in Europa spielen, versuchen an der Stelle das ein bisschen anders zu machen. Und für mich ein Paradebeispiel dazu war damals der erste Jason Bourne-Film, die Bourne-Identität, der gerade durch seine Verfolgungsjagd mit einem sehr kleinen Auto bestochen hat, gerade am Anfang irgendwann. Da hatte ich das Gefühl, da will man auch mit einer gewissen Tradition brechen. Eben, es sind nicht diese typischen amerikanischen Verfolgungsjagden, der Gangster fährt vorweg und die Polizeiautos sind so doof, dass sie alle ineinander fahren oder in die parkenden Autos hinein und deswegen nicht hinterherkommen. Das war anders. Das war auf andere Weise spannend. So eine rückwärts, glaube ich, eine steile Treppe runterfahren und solche Geschichten. Also das hatten irgendwie für mich ein anderes Flair.
Ich musste gerade an einen Film denken, auf den man auf jeden Fall stößt, wenn man mal sich im Internet über Verfolgungsjagden in Filmen informiert, und zwar Bullet. Der Steve McQueen-Film von 68 wird ganz oft genannt, oft auch als beste Verfolgungsjagd oder auf jeden Fall die Verfolgungsjagd, die moderne Verfolgungsjagden beeinflusst hat. Das war sozusagen, was das angeht, ein Meilenstein. Die kann man sich ganz leicht auf YouTube ansehen, ohne dass man sich den ganzen Film angucken muss. Genauso habe ich das auch gemacht. Wirklich interessant war, dass diese Verfolgungsjagd ganz, ganz langsam und vorsichtig anfängt. Ich habe den Film nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht genau, was die einzelnen Personen machen, aber es startet jedenfalls so, dass der Steve McQueen verfolgt wird von einem Auto. Die fahren durch eine Stadt, das ist höchstwahrscheinlich San Francisco, sieht jedenfalls so aus, mit vielen Auf und Ab. Und die beiden Autos fahren ganz normal, also die Verfolger denken, dass Steve McQueen das nicht mitgekriegt hat, dass er da gerade beschattet wird. Sie fahren jedenfalls so durch die Stadt und plötzlich ist Steve McQueens Auto weg und die fragen sich, oh, wo ist er denn hin? Und dann taucht er plötzlich hinter ihnen auf und so werden dann die Verfolger zu Verfolgten. Und das geht dann noch eine Minute oder so, dass sie ganz langsam fahren. Jeder tut so, als wäre nichts Besonderes passiert. Und dann plötzlich an einer Kreuzung geben die Gangster, ich vermute mal, es sind die Gangster, Gas. Und Steve McQueen muss dann eben schnell auch hinterher. Und genau wo er das machen will, wo er anfährt beim Abbiegen, fährt ihm da ein Taxi vors Auto. Es gibt keinen Unfall, aber er muss abbremsen und muss warten. Man sieht in der Entfernung, dass die Gangster schnell wegfahren und er sitzt da und kann nicht los und das Taxi muss erstmal weiter und dann kommt das. Und so baut sich dann die Verfolgungsjagd auf. Auch ganz interessant, vorher hat man auch ein Musikstück, was die Szene untermalt, die so für Stimmung sorgt. In dem Moment, wo dann aber gerast wird, hört die Musik auf und man hört nur Motorengeräusche, quietschende Reifen. Und das ist, ja, das ist sozusagen vielleicht eine Entwicklung hin von dem Katz-und-Maus-Spiel am Anfang zur typischen Verfolgungsjagd in Amerika, die dann von so Filmen wie Fast and Furious im ersten Film noch relativ dezent, aber dann mit jedem Teil immer abgefahrener wird. Ich habe auch nur den ersten Film gesehen. Ach so, ich habe den ersten und den siebten gesehen. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen jetzt in Vorbereitung zu der Folge. Ich erinnere mich an die eine Szene, in der das Auto über einen Abhang fährt, aber so, dass irgendein Seil an der Achse hängen bleibt und das Auto sozusagen wie an einer Liane über die Schlucht geschleudert wird.
Das ist keine europäische Verfolgungsjagd.
Nein. Also immer abgefahrener, immer mehr Action und immer haarsträubender ist nicht unbedingt immer spannender. Du kennst vielleicht den Film Baby Driver.
Ja.
Hast du gesehen?
Ja.
Ich habe ihn auch gesehen vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht mehr wirklich, worum es geht. Aber die Anfangsszene kann man sich auch gut bei YouTube ansehen. Und die hatte ich nochmal mir angeguckt gestern. Die wird ja auch sehr gelobt. Aber die ist halt auch so gestylt. Das sind mit Sicherheit gute Stunts. Aber wirklich spannend fand ich die nicht. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, was für ein Gefühl du so hattest bei dem Film. Das ist nette Unterhaltung. Ne, Verfolgungsjagden, Explosionen. Aber ist es wirklich spannend? Hier bei der Beschreibung von Baby Driver steht, das ist ein US-amerikanisch-britischer Action-Thriller. Action ist da drin. Thrill? Kommt schon Spannung auf, nur weil da einer den anderen verfolgt. Naja.
Also es ist so, ich hatte auch gerade schon bei dem Filmplakat und ich glaube auch so ein bisschen bei der Gestaltung des Films hatte ich das Gefühl, man versuchte anzuknüpfen an 70er Jahre Verfolgungsjagden, aber man kommt auch nicht aus seiner Haut, dass man ein moderner Film ist, der sich auch an ein modernes Publikum richtet, und das spürt man dann wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle. Und irgendwann, das ist wahrscheinlich auch das Problem mit Action. Irgendwann haben die Leute ja auch alles schon mal gesehen, ne? Es ist einfach, wenn man der Erste ist, der mit was um die Ecke kommt, wenn man der erste Film ist, der so eine moderne Verfolgungsjagd bringt wie Bullet, oder wenn man der Erste ist, der ein Auto fliegen lässt wie in Phantomas. Es ist schwierig, wenn man versucht, etwas Ähnliches zu machen, aber man wird ja immer daran gemessen und es gibt immer die Erwartungshaltung, dass dann auch mehr kommen muss. Man muss ja mehr liefern. Und da verzetteln sich, glaube ich, viele. Und der Trick ist, glaube ich, eher, es sind nicht mehr zu machen, sondern es mal anders zu machen.
Noch ein zweiter Punkt dazu ist, anders zu machen, aber vor allem auch die Verfolgungsjagd nicht so sehr und die Elemente in der Verfolgungsjagd nicht so sehr als einzelne Sachen zu sehen, sondern die müssen irgendwie im besten Falle mit der Story verwoben sein. Da müssen sich Sachen draus ergeben. Und ich hatte bei einem Film, da wurde mir das total bewusst, und zwar Leben und Sterben in L.A. Ein Action-Thriller von William Friedkin aus dem Jahr 85. Habe ich zum ersten Mal gesehen, ich kannte den vorher gar nicht, aber der taucht auch in einigen Listen auf der besten Verfolgungsjagden. Ich muss dafür die Story so ein bisschen dir jetzt mal erzählen. Da versuchen zwei Polizisten, einen Geldkurier, einen Gangster, der $50,000 nach L.A. bringen will, dem wollen die $50,000 abnehmen, um die für irgendwas anderes zu benutzen. Und sie denken sich, naja gut, der Geldkurier, ne, ist ein Verbrecher, mit dem können wir es ja machen, also nehmen wir ihm das Geld ab. Der kommt mit dem Zug in L.A. an, die fangen ihn am Bahnhof ab. Man sieht im Hintergrund, dass da zwei Leute sind, die das bemerken, dass die den Kurier abfangen und unauffällig, ne, mit vorgehaltener Waffe, aber eben so ein bisschen versteckt, abführen. Man sieht da schon, okay, da sind die zwei, die haben das mitbekommen, die stehen jetzt auch auf. Die beiden Polizisten fahren dann mit dem Geldkurier eben an irgendeine abgelegene Unterführung. Da kommt es dann zu so einem Handgemenge und einer der Polizisten erschießt den Geldkurier. Auf der Brücke oben sind die beiden vom Bahnhof, die verfolgt haben, fangen an, auf die zu schießen. Daraufhin die beiden Polizisten mit dem Geld ins Auto und sie fliehen, die anderen verfolgen die. Und plötzlich, wir wissen als Zuschauer nicht warum, plötzlich tauchen andere Leute auf in Autos, die verfolgen oder die irgendwo rumstehen und plötzlich auf die schießen. Und du fragst dich, wie kann das denn sein? Es gibt ja noch keine Handys damals. Wie können die sich miteinander verständigen? Woher kommen die und warum wissen die von dem allen, von diesem Ganzen? Die können jedenfalls fliehen. Und am nächsten Tag in der Besprechung auf der Polizeiwache erzählt der Chef davon, dass gestern in L.A. ein Undercover-FBI-Agent angekommen ist mit $50,000, der da eine verdeckte Operation durchführen wollte, der überfallen wurde und dabei erschossen wurde und dem wurde das Geld abgenommen. Und das passiert, wenn man so eine Operation nicht vernünftig plant, sagt er seinen Leuten. Und jetzt rückblickend, dann macht es alles total Sinn. Das waren alles FBI-Agenten und natürlich haben die Funkgeräte in den Autos und können sich verständigen und sich absprechen und so weiter. Aber in dem Moment, wo du das guckst, ja, bist du überrascht, was passiert da? Du beschäftigst dich halt mit der Story. Und das hat der Film richtig toll gemacht.
Ich glaube, es verkommt häufig zu einem einfachen Beiwerk. Man hat einen Film, irgendeinen Actionfilm, und der braucht auf jeden Fall die Verfolgungsjagd, die dann aber so dominant erzählt wird, dass man nie auch nur Zweifel daran hat, dass der Hauptdarsteller es nicht schafft oder irgendwas. Würde man es rausschneiden aus dem Film, würde einem auch nichts fehlen. Das gibt es leider sehr häufig, weil ich glaube, manch einer denkt auch, dass ohne eine Verfolgungsjagd so ein Film kein Actionfilm sei. Und man hat sie ja auch fast immer in der einen oder anderen Form. Nicht immer mit dem Auto, manchmal auch mit dem Boot, wie in The Italian Job, oder mit Flugzeugen, oder gemixt in Italian Job, ein Helikopter verfolgt den Mini oder andersrum. Also nur, dass Menschen einander verfolgen, das ist meist nicht so spannend. Wenn die einfach nur hintereinander herlaufen, wäre es Parcours, dann wäre es schon wieder spannend und cool, aber...
Da kommst du direkt, wer denkt da jetzt nicht an Casino Royale? Hast du nicht dran gedacht?
Nee.
Den ersten Craig-Bond-Film?
Ich wollte die alle jetzt nochmal neu gucken, weil die schon so lange her sind. Und das fehlt mir tatsächlich. Das habe ich vergessen.
Also das ist der Film. Nicht nur hat er die Bond-Marke sozusagen wiederbelebt und auf eine gute, in Anführungszeichen realistische Art und Weise dem Ganzen ein neues Leben eingehaucht. Aber da gibt es ja auch diese Verfolgungsjagd, die ganz viele Elemente des Parcours untergebracht hat. Und die ist toll. Da sind die zu Fuß unterwegs. Bond jagt den einen, was ist er, Waffenhändler? Ich weiß es auch nicht mehr. Ist schon so lange her, dass ich ihn gesehen habe.
Ist das das, wo er auch so gegenüber an so einen Balkon ranspringt? Und
ja, das macht er ja auch in jedem zweiten Film.
Na, bei so einer Szene hat er sich tatsächlich mal die Rippe gebrochen, erinnere ich mich.
Kann sein, dass das da war. An was ich mich erinnere, ist, dass er da einen Baukran entlangläuft. Also über eine Baustelle, da gibt es diese Szene, der Verfolgte springt parkourmäßig durch so eine ganz kleine Lücke. Da ist eine Wand hochgezogen worden, Trockenbau wahrscheinlich. Aber oben ist noch so, sind so 30 Zentimeter Platz oder so. Und dann springt er an die Decke und mit den Füßen zuerst durch diese kleine Lücke springt er da durch, ganz elegant, und rennt weiter. Und dann kommt Bond und rennt mit dem Kopf durch die Wand. Aber danach sind sie dann eben auf diesen Baukränen unterwegs. Und ganz oben gibt es dann auch einen Kampf zwischen den beiden. Ja, ist sehr gut gemacht. Tolle Verfolgungsjagd, tolle Action.
Hauptsache, einer wird dann erwischt. Oder kann entkommen, je nachdem, auf welcher Seite man steht.
Ich habe letztens gehört, bei der Fast and Furious-Reihe, das wurde in irgendeinem Video gesagt, ist euch auch schon mal aufgefallen, dass bei den ganzen Kämpfen es nie einen eindeutigen Sieger gibt. Immer kommt irgendwas dazwischen, wenn zwei miteinander kämpfen, sodass der Kampf nicht zu Ende geführt werden kann. Und es liegt daran, dass die Hauptdarsteller The Rock, Vin Diesel, Jason Statham alle in ihren Verträgen festgeschrieben haben, bestimmte Sachen, wie zum Beispiel, wie viele Schläge ins Gesicht darf er bekommen. Oder bei The Rock steht irgendwie, egal wie viele einsteckt, er muss auch immer mindestens genauso viel austeilen. Weil es geht halt nicht darum, einen guten Film zu machen. Es geht um eine Marke. Um die Marke Fast and Furious, aber auch um die Marke The Rock und Vin Diesel.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, aber klar, also irgendwo muss das ja auch herkommen, dass diese Leute so erfolgreich sind und so reich.
Die englische Seite The Mirror oder Mirror, eben diese Zeitschrift. Actor Dwayne Johnson is reported to have a clause written into his film contracts to make sure he always gives as good as he gets. Und dass er nie von seinen Gegnern übertrumpft wird oder besiegt wird. Never be bested by his opponents.
Also als er noch gewrestelt hat, da musste er bestimmt auch mal verlieren, wenn das Skript das vorgesehen hat.
Aber da hatte er dann noch nicht so viel, wie sagt man, noch nicht so viel Einfluss darauf, wie das Skript denn aussieht. Jetzt als Multimillionär und Ikone kann er das.
Hoffe ich, dass diese Filme sehr viel abwerfen. Also wenn ich an ihn denke und gute Filme von ihm, dann denke ich bestimmt nicht an diese Filme. Da habe ich andere Sachen vor Augen.
Jason Statham hat ja ein paar richtig gute Filme gemacht.
Unter anderem die beste Verfolgungsjagd überhaupt gegen sich selbst oder den eigenen Körper, Crank.
Ah, ja. Sehr gut. An den Film habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Aber ja, der war unterhaltsam. Ich hatte letztens noch mal Killer Elite gesehen. Das ist ja auch so ein Actionfilm, den ich als sehr realistisch im Kopf hatte, aber er ist schon ziemlich abgefahren. Also ich hatte ihn mir nach Ronin noch mal angesehen, weil ich dachte, ach, Killer Elite, das ist doch so ähnlich. Es ist ähnlich im Sinne von, es ist jetzt nichts super over-the-top-mäßiges wie Fast and Furious oder so. Es ist mehr Action als Crime-Story oder so, sagen wir mal. Hattest du den mal gesehen, Killer Elite?
Sagt mir nix.
Ist auch gut, sehr unterhaltsam, mit Robert De Niro auch, von 2011.
Tja, das Einzige, was dem Otto-Normalbürger mal in die Nähe einer Verfolgungsjagd bringt, ist wahrscheinlich ein Fahrsicherheitstraining.
Ja, das ich noch nie gemacht habe, aber das macht bestimmt mal Spaß.
Ich glaube, das sollte man mal gemacht haben. Also ich habe es auch noch nicht gemacht, aber ich glaube, das ist eine super Sache.
Meld dich mal an und wenn du da hingehst, dann nimmst du deine Flieger-Sonnenbrille Marke Top Gun und ziehst dir ein paar Lederhandschuhe an. Mal sehen, wie der Typ reagiert.
Der denkt wahrscheinlich wieder so ein Spinner, so ein Rennfahrer-Spinner, der es nicht schafft, sein Auto abzufangen auf der rutschigen Fahrbahn.
Hat er ja mit Recht.
Ja, wahrscheinlich hat er mit Recht, ja. Weil da gehört dann eben doch jede Menge dazu. Ich meine, diese Verfolgungsjagden werden ja in echt von Stuntmen durchgeführt und da ist es wahrscheinlich auch das, wo Stuntmen mal zeigen können, was sie können. Und wo vielleicht der eine oder andere Stuntman es auch mal schafft, Schauspieler zu werden. Gibt ja nicht so viele, wenn ich das mal so als Randbemerkung sagen darf. Gibt nicht so viele, die ihre Karriere als Stuntman begonnen haben und dann echter Schauspieler geworden sind. Eigentlich fallen mir nur zwei Beispiele ein. Das eine ist Vin Diesel. Ich meine, er war Stuntman und Stunt-Double von der jetzt aufgrund seiner geistigen Sprachstörung keine Filme mehr macht. Stirb langsam.
Ach so, Bruce Willis.
Ja, genau, das Stunt-Double von Bruce Willis. Und dann fällt mir ein, eine Schauspielerin, die hat meist so geflochtene Haare und sie hat mitgespielt in Tarantinos Film mit diesem Fahrer, der diese Frauen jagt und dann...
Ah, Death Proof.
Death Proof. Und da, meine ich, spielt auch eine Schauspielerin mit, die eigentlich eine Stuntfrau ist. Und die taucht in einigen Filmen so als Nebendarsteller auf. Komme aber gerade nicht auf den Namen.
Ich habe gerade mal das eingegeben, während du davon erzählt hast. Stuntmen, die zu Schauspielern geworden sind. Jackie Chan hat seine Karriere als Stuntman in Hongkong begonnen. Jason Statham hat zuerst Stuntwork in Filmen gemacht. Zoe Bell ist die aus Death Proof.
Ja, genau, die ist das. Oh, November 78. Guck dir das an.
Ah ja. Michelle Yeoh, ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht, war Balletttänzerin, bevor sie Stuntwork in Hongkong gemacht hat.
Die aus Tiger and Dragon.
Ja, Burt Reynolds.
Ach, tatsächlich?
Mhm. Und Tom Cruise wird hier auch genannt. Ja gut, hier steht, dass er eben seine eigenen Stunts macht.
Das passt nicht so genau. Er ist eigentlich sozusagen beides in einem. Ne? Ich glaube auch so alles, was mit Motorradfahren und so ist, das macht er dann ja auch selber. So, ich schaue mal wieder auf die Uhr und ich würde sagen, wir können uns langsam dem Ende dieser heutigen Folge nähern. Und eine Sache würde ich vielleicht noch abschließend sagen wollen und das ist, das Auto als solches ist ja aus den modernen Filmen überhaupt nicht wegzudenken. Und eigentlich gibt es genau zwei Rollen, die das Auto immer erfüllen muss. Das eine sind Verfolgungsjagden, das haben wir schon ausführlich heute besprochen. Das andere sind das Auto als Transition, als Übergang zwischen den Szenen, bei denen sich zwei Personen in einem fahrenden Auto unterhalten und damit den Übergang schaffen von einer zur anderen Szene. Das ist ein sehr altes Muster und das gibt es natürlich immer noch, aber Verfolgungsjagd wird dem Auto wahrscheinlich gerechter, als nur eine Kutsche zu sein.
Ich musste da gerade an diese alten Filme denken, wo man deutlich sieht, dass der Hintergrund eine Leinwand ist und dann sitzen die beide da vorne. Ich weiß nicht wieso, ich denke jetzt gerade an der Mann am Steuer, die Frau auf dem Beifahrersitz, die reden und das Lenkrad wird lustig nach links und rechts bewegt, obwohl die Fahrbahn eindeutig ganz gerade ist, aber als würden die auf dem, weiß nicht, als hätten sie Wellengang.
Minutenlang wird nicht auf die Fahrbahn geschaut, sondern nur den Gesprächspartner in die Augen.
Ja, tolles Thema, würde sicherlich auch noch viel mehr hergeben, aber... Wir sind ja nur ein kleiner, bescheidener Podcast, deswegen haben wir uns jetzt ein bisschen eingeschränkt.
Willst du was gelten, mache dich selten. Und mit diesen Worten bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, wie immer, es hat euch gefallen. Abonniert uns gern, hört uns hoch und runter, auch gern erneut und zum wiederholten Male, denn man kriegt da beim ersten Mal gar nicht alles mit. Und ja, schaltet in 14 Tagen wieder ein zu unserer nächsten Folge, deren Inhalt wir auch noch nicht kennen.
Ganz schön spannend. Schaut ab und zu mal über die Schulter, dass ihr nicht verfolgt werdet.
Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis dann.